Was kann das LDL dafür? Das ist schnell beantwortet und trotzdem auch schwierig zu interpretieren. Wir kennen die Entstehung der Atherosklerose und das LDL nimmt hier eine zentrale Bedeutung ein. Wir gehen heute davon aus, dass sich die Atherosklerose als chronische Erkrankung, als Kontinuum entwickelt. Das heißt, wir wissen heute, dass die Atherosklerose bereits bei vielen Menschen im adoleszenten Alter beginnt. Man weiß das aus Autopsiestudien, auch zum Beispiel aus dem Vietnamkrieg. Es ist bereits bei 18- bis 20-jährigen jungen Männern oftmals die Vorstufe der Atherosklerose nachweisbar. Es ist also ein Kontinuum, das durch gewisse Prozesse gesteuert wird. Und Sie sehen hier in der Mitte einen Querschnitt eines Gefäßes. Und dieses Kontinuum wird leider manchmal durchbrochen, nämlich durch akute Ereignisse, wie hier schematisch aufgeführt. Sie haben hier den Querschnitt eines Koronargefäßes, Sie haben hier ein atherosklerotisch verändertes Gefäß und hier sehen Sie, dass dieser atherosklerotische Plak, der in den Koronargefäßen liegt, hier aufbricht und in diesem Fall zu einem Thrombus führt. Dieser Thrombus kann gefäßokklusiv sein oder semi-okklusiv sein und zu einem akuten Koronarsyndrom führen. Je nachdem, ob es dann komplett okklusiv ist oder partiell okklusiv, ist es ein Nicht-ST-Hebungsinfarkt oder ein ST-Hebungsinfarkt, so grob gesagt. Wie entwickelt sich nun dieses Kontinuum und von was hängt das ab? Wir kennen traditionelle Risikofaktoren. Wir haben das Rauchen erwähnt, wir haben den Diabetes heute noch vor uns. Dann ist der Bluthochdruck hier zu nennen, das Übergewicht und hier insbesondere nicht das gesamte Übergewicht, sondern meistens ist es das Bauchfett und ganz zentral das LDL-Cholesterin. Das Ganze, diese Risikofaktoren, sind on top von einer genetischen Grundbelastung und sind natürlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, da es sich um ein Kontinuum entwickelt, auch altersabhängig. Das heißt, das Alter spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Und das Alter hat deswegen eine Rolle, weil die Atherosklerose eine Funktion ist von Risikofaktoren, LDL-Cholesterin und Endothelfunktion über die Zeit. Es gibt noch andere Faktoren, nicht traditionelle Risikofaktoren. Ich möchte nur zwei erwähnen. Das sind chronische Entzündungen. Zum Beispiel haben Patienten mit Rheumatoider Arthritis ein ähnlich hohes kardiovaskuläres Risiko wie Patientinnen und Patienten mit Diabetes und das sind Patientinnen und Patienten mit Nierenerkrankungen, die Sie hier sehen. Ein Beispiel. Ein 49-jähriger Mann, der einen Nicht-ST-Hebungsinfarkt bekommt, 2015. Er bekommt einen Stent, wird gut versorgt, er hat noch atherosklerotisch veränderte Gefäße, aber keine signifikante Stenose. Er hat eine normale Linksventrikelfunktion als Risikofaktoren, eine positive Familienanamnese und er versucht jetzt, das Rauchen aufzugeben. Das ist seine Medikation, Thromboas, Ticagrelor, also das Brilic, nach dem Stent. Er bekommt ein hochdosispotentes Statin, so wie heute viel verbreitetes Atorvastatin, 80 Milligramm. Und das ist sein Labor, wie er zum Beispiel zu Ihnen kommt, mit einem Triglyceridspiegel von 143 Milligramm pro Deziliter und das LDL von 115 Milligramm pro Deziliter. Die Frage ist, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren heute, ist es das? Sollen wir weiter hier intervenieren oder können wir uns damit zufrieden geben? Also wer würde hier weiter intervenieren, einen Statinwechsel vorschlagen? 2, vielleicht eine andere Substanz, ein Ezetimib dazugeben? 2 und eine PCSK9-Inhibitor hier, zumindest andenken? 1. Und der Rest, gehe ich davon aus, sagt, lass mal so, 115, eh nicht schlecht, eigentlich für Österreich. Und jetzt versuche ich Sie vom Gegenteil vielleicht zu überzeugen. LDL-Cholesterin ist nicht ein Beiständer der Atherosklerose-Entwicklung, sondern nein, es ist die Ursache der atherosklerotischen Veränderungen in der Gefäßwand. Und zwar, Sie wissen, das LDL-Cholesterin dringt in die Gefäßwand ein. Die Voraussetzung dafür ist meistens eine gestörte Endothelfunktion. Gestörte Endothelfunktion kommt durch verschiedene Noxen zustande. Hypertonie, Rauchen zum Beispiel. Und dieses LDL-Cholesterin dringt in die Gefäßwand, in die intima Schicht der Gefäßwand ein und wird oxidiert. Und das ist das Problem und der Kern, die Keimzelle für den atherosklerotischen Plak. Das oxidierte LDL wird dann aktiviert eine Entzündungsreaktion. Es kommt zum Eintritt von Makrophagen. Diese Makrophagen formen sich um in Schaumzellen. Diese Schaumzellen propagieren eine lokale Inflammationsreaktion. Und jetzt sehen Sie hier die Aktivierung von verschiedenen Interleukinen. Und dieser Prozess, der auch geglatte Gefäßmuskel anziehen, führt letztendlich dazu, dass ein atherosklerotisches Plaque, das sich über Jahre stabil entwickelt, plötzlich auch instabil werden kann und zu einer Plaque-Ruptur führen kann. Und dann haben wir entweder einen Myokardinfarkt, einen Schlaganfall oder vielleicht auch eine akute Beinischämie. Um das Ganze besser zu illustrieren, ein Schema, nämlich eine Studie, eine intravaskuläre Ultraschallstudie. Weil Sie können ja sagen, das ist alles sehr schön in der Theorie, spielt sich das so in der Praxis auch wirklich ab. Eine Studie, die in dem Zusammenhang wichtig ist, ist eine IVU-Studie, die an Patienten durchgeführt wurde, die mit einem akuten Coronarsyndrom in die Klinik kamen. Und dann wurde angeschaut, welches Plaque führt in weiterer Folge in einem medialen Beobachtungszeitraum von circa 3 Jahren zu einem Event. Und dann hat man gewisse Charakteristika aufgestellt. Und was war das gefährlichste Plaque? Das war eines mit einer dünnen fibrösen Kappe. Das Plaque ist ja getrennt von der Gefäßwand durch eine dünne Kappe. Es ist assoziiert mit der Dicke des atherosklerotischen Plaques. Je mehr Gefäßquerschnitt von dem Plaque eingenommen wird, desto gefährlicher ist es. Und es hängt auch zusammen mit der Enge des Lumens, das dadurch generiert wird. Also man kann davon sagen, das sind diese 3 Dinge. Aber wenn Sie hier nochmal zurückgehen, da sehen Sie, dass die Enge des Gefäßlumens hier nicht die wesentliche Rolle spielt, sondern dass wahrscheinlich der wesentliche Faktor ist, dass hier der Plaque Burden, also die Masse des atherosklerotischen Plaques, eine wesentliche Rolle einnimmt. Und jetzt kommen wir zu ein paar Studien, die meine Aussage über das LDL untermauern soll. Sie sehen hier 2 Bilder, einen intravaskulären Ultraschall und eine optische Kohärenztomographie. Und was man wissen muss, wenn man also diese Gefäße heute, wenn wir heute eine Angiografie machen, dann sehen wir ein Innenrelief, ein Innenlumen, aber wir sehen nicht die Gefäßwand. Wir können nicht abschätzen, ob dieser Patient viele atherosklerotische Plaques haben, die vielleicht nicht stenosierend sind. Aber was wir in intravaskulären Ultraschallstudien sehen können, ist, je mehr Plaquevolumen sie haben, nämlich den Prozentsatz des Atheromvolumens, desto gefährlicher wird es, ein Event zu erleiden. Das ist zum Beispiel eine Studie, die Folgendes untersucht hat. Was bringt es jetzt nun, Patienten hochdosisch Statin zu behandeln, die eine Koronararteriosklerose haben? Und hier sehen Sie eine Studie von vielen Studien, die Asteroid-Studie, dass Patienten, die wurden behandelt mit einem sehr potenten Statin, dem Rosuvastatin, und die haben einen Basis-Ultraschall gehabt und dann nach 2 Jahren. Und hier sehen Sie, tatsächlich, das Statin war in der Lage, hier das Atheromvolumen signifikant zu reduzieren. Und ich habe Ihnen hier zusammengefasst ein paar Studien, IVU-Studien, und jetzt sehen Sie etwas anderes, nämlich diese wunderbare Regressionskurve, nämlich die ist fast mit einem R-Quadrat von 0,95 hochsignifikant. Und hier sehen Sie eines, dass die Abnahme dieses Atheromvolumens gemessen in intervaskulären Ultraschallstudien dann passiert, wenn wir einen gewissen Threshold vom LDL-Cholesterin unterschreiten, nämlich wenn der unter 70 ist. Und deswegen begründen sich ja unsere Richtlinie, die wir heute noch haben. Aber ist das richtig, endet es bei 70? Das ist die Frage. Wir glauben eher nicht. Und zwar gibt es verschiedene Arbeiten. Jetzt eine Arbeit mit optischer Kohärenztomographie. Es ist ja nicht nur die Dicke. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt einmal ein atherosklerotisches Plaque aufgetreten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer effektiven Regression kommt, gering. Es sind Cholesterinkristalle, Cholesterinester, die dort abgelagert sind. Es ist vielleicht schon Kalk, das dort in der Gefäßwand abgelagert ist. Aber können wir durch eine Reduktion des LDL-Cholesterins, des oxidierten LDL-Cholesterins, das Plaque noch anders modifizieren? Und ich kann Ihnen sagen, ja, da gibt es schon erste Hinweise und das ganze Thema wird weiter untersucht. Wir schaffen es nicht nur mit einer stringenten Einstellung des LDL-Cholesterins, das Plaque etwas, was nicht berauschend ist, zum Schrumpfen zu bringen, sondern es scheint so zu sein, dass wir das Plaque auch stabilisieren können. Zum Beispiel hier wurde diese fibröse Kappe gemessen und die Dicke des Plaque der fibrösen Kappe hat nach einem 13-monatigen Follow-up, nach einer Hochdosis-Statintherapie tatsächlich zugenommen. was dafür spricht, dass wir diesen Inflammationsprozess in der Gefäßwand reduzieren können durch die Reduktion des LDL-Cholesterins und dass hier die Gefahr eines kardiovaskulären Events abnimmt. Das wurde mit Statinen versucht. Funktioniert das auch mit anderen Substanzen? Ich kann Ihnen hier eine Studie demonstrieren mit einem PCSK9-Inhibitor, nämlich on top von Statinen, das war das Evolocumab. Hier wurden wieder Patienten mit einem intravaskulären Ultraschall untersucht. Das Basis-LDL-Cholesterin in der statinbehandelten Gruppe war 93 und das in der PCSK9-Inhibitor-Gruppe war 36,6 im Verlauf. Was man hier sehen kann, ja, auch eine Senkung von 90 auf 36 war in der Lage, das Gesamtatheromvolumen zu reduzieren. Die Frage natürlich, ist das klinisch relevant? Aber es ist zumindest in der Lage hier, die Theorie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, zu unterstützen. Was können wir jetzt tun? Wir haben vorher diskutiert, was kann man mit diesen Patienten tun? Wir haben heute hochpotente Statine. Der Patient hatte Atorvastatin, 80 Milligramm. Wäre sinnvoll, ist er vielleicht auf eine Hochdosis Rosuvastatin zu steigen? Ja. Man erreichte ungefähr 5% mehr an LDL-Cholesterinsenkung. Er hatte 115, 5%, also wird nicht so viel sein, dass wir unter 70 Milligramm pro Deziliter kommen. Aber man kann es natürlich, wenn man hier weiter den Patienten richtig behandeln will, natürlich versuchen. Gibt es noch andere Medikamente? Ja, es gibt das Ezetimibe. Und das Ezetimibe war jetzt die erste Substanz, das außerhalb der Statinwelt zeigen konnte, nicht nur zeigen konnte, dass es das LDL-Cholesterin on top von Statinen reduzieren kann, sondern dass auch Events reduziert werden. Zwar nicht berauschend, innerhalb von 7 Jahren wurden Events um 2% reduziert, was einen Namalidetotrit über 7 Jahre von 50 bedeutet, aber es wurden Events reduziert und Sie dürfen hierbei nicht vergessen, dass der Ausgangswert dieser Patienten 70 war. 70, Senkung von 70 Median auf 53. Also das ist schon etwas, was uns zu denken gibt. Und jetzt haben wir natürlich viel potentere Substanzen. Sie kennen den Merkmechanismus nämlich an der PCSK9-Inhibition. Das PCSK9 ist dafür verantwortlich, wenn es an den LDL-Rezeptor bindet, dass der LDL-Rezeptor nicht mehr zur Verfügung steht und dementsprechend auch weniger LDL-Cholesterin dann in die Leberzelle aufgenommen werden kann. Wenn man dieses PCSK9 blockiert, dann haben wir wieder mehr recyceltes LDL, den mehr recycelten LDL-Rezeptor. Und deswegen kann mehr LDL aus dem Blutstrom in die Zelle aufgenommen werden. Die PCSK9-Inhibitor, es war also eine sensationelle Entwicklung von der Entdeckung einer Genvariante bis zur Probetestung, vergingen 7 bis 8 Jahre und jetzt haben wir diese Substanzen im Einsatz. Was macht jetzt das Alirocumab als einer der Vertreter der PCSK9-Inhibitoren? Es kommt on top von Statinen, hier haben wir also Niedrigdosis- und Hochdosis-Statine in dunkelblau und hellblau. Es führt zu einer drastischen Senkung des LDL-Cholesterins und anderer Lipoproteine, wie zum Beispiel in geringem Maße auch das LPKNA zum Beispiel. Jetzt kommen wir, und wir haben jetzt schon die ersten Outcome-Studien, hier die Fourier-Outcome-Studie. Also hier wurden Patienten verglichen, die ein Statin in maximal tolerierter Dosis bekamen mit einem Evolocumab. Also Sie sehen hier den Median, den mittleren LDL-Cholesterinverlauf. Das waren Patienten, die hatten 90 unter Statin und die Patienten unter Evolocumab hatten knapp über 30. Und was passiert? Ja, tatsächlich, es waren hier stabile Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Nach einem Nachbeobachtungszeitraum von 2 bis 3 Jahren sehen Sie hier, dass die Kurven differieren und es ist ein signifikanter Unterschied in diesem Kombinationsendpunkt registriert worden. Sie sehen also hier den wahren Chart, hier den herausgezoomten Chart. Sie sehen eine absolute Risikoreduktion von 2% nach einem Mittel von 36 Monaten, nach 3 Jahren. Und hier sehen Sie, nach 12 Monaten gehen diese Kurven auseinander. Bei Patienten mit stabilen kardiovaskulären Erkrankungen gab es Nebeneffekte, wenn man diese Substanzen einsetzt. Zumindest wurden sie nicht oberhalb des Placebo-Niveaus beobachtet in diesem Beobachtungszeitraum. Das Gleiche haben wir jetzt auch untersucht bei Patienten mit akuten Coronarsyndromen. Wie wirkt das Alirocumab bei der Odyssey Outcomes-Studie im Verhältnis zur maximal tolerierten Statinsubstanz? Hier wurde wenn das LDL-Cholesterin zu stark abgesunken ist, ist die Dosis reduziert. Wenn es unter 15 war, hat man etwas geringer dosiert. Deswegen war dieser LDL-Cholesterin-Abfall nicht so drastisch wie in der Fourier-Outcome-Studie. Aber auch hier, nach 3 bis 4 Jahren sehen Sie einen signifikanten Unterschied im Outcome, in der Reduktion des Myokardinfarkts, des Schlaganfalls oder einer instabilen Angina pectoris, die zur Hospitalisierung führt. Also das ist das Proof of Concept. Wir können durch eine weitere Senkung des LDL-Cholesterins unter 70, unter 80, unter 70 hier noch weitere Events reduzieren. Interessant, und am Schluss möchte ich noch eine Studie bringen, die das Konzept, das ich Ihnen präsentiert habe, weiter unterstützt. Die Scott-Hart-Studie, vielleicht haben Sie davon schon gehört, die ist auch schon im New England publiziert worden. Hier wurden Patienten verglichen, 4000 Patienten mit Brustschmerzen wurden zugewiesen in ein schottisches Zentrum, kardiologisches Zentrum. Und dann hat man verglichen, macht eine CT-Angio, also eine Core-CT, einen Unterschied im Management dieser Patienten. Der primäre Endpunkt war ein harter Endpunkt, nämlich die Sterblichkeit und Myokardinfarkt nach 5 Jahren. Das waren die Patienten. Es waren 44% Frauen, was für eine KHK-Studie viel ist. Es waren im Mittel, das Alter war bei 57, es war sicher ein Risikokollektiv, es waren 50% Raucher dabei, ehemalige oder noch anhaltende Raucher und das übliche Risikoprofil. Was kann ich Ihnen sagen? Nach 5 Jahren haben die Patienten, die eine Coronar-CT bekommen haben, ein besseres Outcome gehabt. Was macht jetzt eine Coronar-CT für einen Unterschied, werden Sie mich vielleicht fragen. Das ist ja nur eine Diagnostik. Es war nicht ein Unterschied in der Rate an Stents und der Anzahl an Coronarangiografien. Der Unterschied war, dass mehr Patienten in der Coronar-CD-Gruppe, weil ein atherosklerotisches Plaque nachgewiesen wurde, präventive Therapien bekommen haben im Sinne von Aspirin und Statine. Und der Unterschied war 5%, und das hat sich nach 5 Jahren ausgewirkt in diesen harten Endpunkten, im Unterschied dieser harten Endpunkte. Dementsprechend sind nun die Richtlinien. Wir sollen bei Patienten mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko, das sind auch schon Patienten mit manifester Atherosklerose, das heißt ein Plaque in der Karotis, ein Plaque in den Koronarien, soll das LDL-Cholesterin unter 70 Milligramm pro Deziliter behandelt werden. Anders auch noch, oder wenn ein Event war, soll es, auch wenn das Cholesterin war, über 70 um 50% reduziert werden, wenn es zwischen 70 und 135 war. Wenn man ein hohes Risiko hat, aber noch keinen nachgewiesenen Koronarplaque oder einen Karotisplaque, dann soll man ein Ziel unter 100 erreichen. Wenn Sie nur ein niedriges und moderates Risiko haben, das können Sie in manchen Tabellen ablesen, soll es zumindest unter 115 sein. Also eine ehrgeizige Guidelines. Der Kurt lächelt, weil er weiß, mit unter 115 haben wir dann eine Massenverschreibung an Statinen in Österreich. Das sind jetzt die Dinge. Was ist very high? Eine nachgewiesene kardiovaskuläre Erkrankung. Und ein Plaque in der Karotis ist CAVK1, ein Plaque in den Koronaren ist bereits eine manifeste koronare Herzerkrankung. Das sind Patienten, die sich dafür qualifizieren. Nun, mein Beispiel wieder zum Abschluss. Therapieerweiterung, Statinwechsel. Heute das Stufenschema wäre klarerweise, dass man den Patienten eskaliert mit einem vielleicht potenteren Statin und dann mit einem Ezetimib. Aber wenn dieser Patient die 70 nicht erreicht, dann ist er sicher in seinen, als 49-Jähriger mit noch Jahren vor sich, ein Kandidat, wo man das weiter eskalieren sollte und ihn zuweisen sollte zu einer Lipidambulanz, um ihn zu evaluieren, ob er nicht ein Kandidat für einen PCSK9-Inhibitor ist. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.
Gibt es eine Frage? Bitte schön, erste Reihe.
Was ist bitte, wenn man PCSK9, also kombiniert normalerweise mit Statine, was ist, wenn der Patient Statine nicht verträgt?
Ja, also es gibt es. Die Testreihen waren natürlich, alle haben sich bezogen on top auf Statinen. Aber es gibt auch andere Studien schon. Es wirkt natürlich nicht in demselben Ausmaße und es kommt nicht zu einer so drastischen LDL-Cholesterinsenkung, wie wenn Sie ein bisschen Statin vertragen. Deswegen, die Frage ist immer, kann man vielleicht doch ein bisschen Statin dazugeben? Wenn es nur ein bisschen vertragen wird, dann sollte man versuchen, ein etwas Statin dazuzugeben. Ganz ohne Statin werden Sie diese drastischen Reduktionen des LDL-Cholesterins in den meisten Fällen nicht erreichen.
Lipoproteine wurden als messbares kardiovaskuläres Risiko erkannt. Wie stehen Sie dazu und gibt es bereits Medikamente?
Also das LPKNA, glaube ich, um das geht es jetzt, weil es über das LDL habe ich ja referiert. Das LPKNA, ja, da ist der richtige Fachmann auch hier anwesend. Das LPA, klein a, hat ein sehr starkes atherogenes Potenzial und das wird immer mehr und wir erkennen das immer mehr, insbesondere bei Menschen mit vorzeitigen kardiovaskulären Ereignissen. Es ist momentan keine medikamentöse Therapie wirklich zielführend. Die PCSK9-Inhibitoren senken das LPKNA um ca. 20%, was in den meisten Fällen das Kraut nicht fett macht, weil die Patientinnen und Patienten extrem hohe LPKNA-Spiegel haben. Es ist heute die Lipidapherese die Methode der Wahl. Es sind Medikamente in Entwicklung und die werden kommen. Wir haben heute schon, ich glaube, vorher gerade gesprochen, die Preise werden natürlich auch dementsprechend hoch sein am Anfang.
Der Beweis, dass LDL oxidiert wird, ist der oder die Plaques. Anders ausgedrückt, LDL kann so hoch sein, beliebig hoch sein, solange die LDL-Schicht in Ordnung ist, spielt das
also
keine Rolle.
Also LDL-Schicht, ja.
Genau.
Das stimmt, aber es ist eine Funktion über die Konzentration des LDLs und über die Integrität des Endothels. Also wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich alle irgendwann einmal Endothelschädchen haben, sei es durch einen Bluthochdruck etc. Also das kann ich Ihnen nur anhand von Tierexperimenten nachweisen. Es ist natürlich ab einem gewissen Cut-off-Value von LDL ist es dann egal. Da braucht man keine Noxe mehr und keine Endothelnoxe mehr. Die Frage ist immer die Auftauch, ist das LDL per se endothelzellschädigend? Manche glauben ja. Der Beweis ist zum Beispiel bei der homozygoten familiären Hypercholesterinämie, die ja quasi eine wunderschöne schöne Endothelschicht haben, die Kinder und die Jugendlichen, und trotzdem entwickeln sie eine sehr juvenile Atherosklerose. Wahrscheinlich ist das LDL-Cholesterin per se auch endothelzellschädigend. Aber es ist eine Funktion der Konzentration und über die Barrierefunktion der Endothelzellen. Je stärker die Endothelzellen geschädigt sind, wie zum Beispiel bei Rauchern, nach einer Zigarette ist die Endothelfunktion über Stunden massiv gestört, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch moderate LDL-Cholesterinspiegel hier zu einem beginnenden Atherom führen können.
Wir haben eine weitere Frage, bitteschön.
Ja. Bei gesicherter Statinunverträglichkeit mit zwei Statinen massives Effluvium capillitii diffusum, was ist die nächste empfehlenswerte Medikation?
Ja, wird immer noch versucht, hier natürlich dann Ersatzmedikationen, die noch nicht PCSK9-Inhibitoren sind, weil sie doch teuer sind, zu versuchen. Es ist das Ezetimib hier zu nennen, was aber in den meisten Fällen nicht ausreicht. Man kann natürlich noch hier, obwohl es ja keine Studien gibt, noch ein Fibrat auch versuchen, obwohl es hier wirklich keine guten Studien gibt. Ein Fibrat und Ezetimib, aber dann ist es ein Fall, wenn er wirklich ein hohes atherosklerotisches Risiko in sich trägt, früh die PCSK9-Inhibition zu überlegen. Die schweren Formen der Statinunverträglichkeit sind Gott sei Dank relativ selten, aber wenn es so ein Fall ist, dann bleibt einem nichts übrig.
Ich habe eine Frage, und zwar, wie sind die Empfehlungen für sehr junge Patienten oder sehr Jugendliche mit 20 oder 22 Jahren, die schon ein erhöhtes LDL haben?
Also ich möchte das nicht vorgreifen, weil das ist jetzt, glaube ich, das Thema des nächsten Vortrags, die Heterozygot vermehrte Hypercholesterinämie. Aber wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich das LDL, das atherogene Potenzial, eine Funktion über die Zeit ist, dann ist es natürlich bei diesen Patienten mit sehr hohen Werten absolut behandlungswürdig. Bitte? Also bei sehr Jungen ist es um die 180 bis 150 und wir sehen eigentlich immer mehr Leute, wir kommen immer mehr drauf, dass viele Menschen eigentlich eine gestörte Fettstoffwechsel, also dass ein gestörter Fettstoffwechsel da ist. Also wenn man hier ein Screening-Programm macht, ist es erstaunlich, wie viel hohe LDL-Cholesterinwerte wir haben. Überhaupt müssen wir jetzt dazu eines sagen, wahrscheinlich sind wir Mitteleuropäer und Nordamerikaner auch eine Mutante, weil wir haben relativ hohe LDL-Cholesterinwerte, auch wenn wir keine genetischen Schaden haben. Es gibt Bevölkerungsgruppen auf der Welt, die mit wesentlich weniger LDL-Cholesterin sehr gut leben können. Also wir sind auch eine Mutante und haben ein relativ hohes atherosklerotisches Risiko dadurch. Davon muss man ausgehen. Aber natürlich die Heterozygot familiäre ist absolut behandlungswürdig. Also bei 180 ist es so, dass man schon auch das primär präventiv besprechen soll.
Wenn es da jetzt einmal keine Fragen gibt, ich habe Ihnen ja versprochen, auch die Mythen ein bisschen anzusprechen. Es gibt doch diesen berühmten Mythos, regelmäßig Rotwein getrunken, senkt das LDL und hebt das, das HDL. Das heißt, Ihre Empfehlung, jeden Tag einen Liter Rotwein zu trinken?
Das ist ganz im Verruf momentan. Also Rotwein darf man gar keine mehr. Keine Sorge, das stimmt. Also es ist so, dass wir jetzt eine Studie haben, das gezeigt haben, auch moderate Trinkmengen sind schädlich eigentlich, insbesondere was das Überleben betrifft. Man muss dazu einschränken, das war eine weltweite Studie. Viele Patienten sind an Unfällen gestorben, die Alkohol konsumieren, und an Tuberkulose. Das ist wahrscheinlich nicht unser Problem. Also denn, aber die Gesundheitswirkung von Rotwein, die kommt man, und die wird, ich weiß es nicht, vielleicht wird man es jemals, das ist kein Gesundheitselixier, es schmeckt nur gut. Und man kann das mit moderat, das wissen wir, wahrscheinlich ist es gut, nicht zu viel zu trinken. Aber dass man sich da einen Gesundheitseffekt erwarten darf, das konnte einfach nicht bewiesen werden.
Dann sage ich vielen, vielen Dank. Riesenapplaus für unseren ersten Dozent Delegat.